Ja, wieder einer dieser Montage, 17. Dezember, habe ich schon gesagt. Und wir haben eben einen sehr politischen Song gehört von Donovan, Universal Soldier, extra gewünscht von Sergei Lochthofen, den ich jetzt wieder im Espresso-Plausch begrüße. Hallo.
Guten Tag. Sie können ja richtig gute Musik spielen, wenn es drauf ankommt.
Ja, vielleicht sollten wir Sie auch noch als musikalischen Berater immer mal dazu holen, wobei wir auch zwischendurch auch andere gute Musik bringen. Also wir sind ja auch da sehr breit aufgestellt.
Ich vermute mal, die Zuhörer, die wir haben in dieser Sendung, die werden das gar nicht so schlecht finden, wenn wir ein bisschen, sage ich jetzt mal, doch auch mal in die Vergangenheit schauen. Da sind ja immer ganz gute Sachen entstanden. Und das heute baut ja auf gestern auf. Also insofern wären wir musikalisch da gut beraten.
Apropos in die Vergangenheit schauen, also wenn man mal so ein bisschen eine ganz große Brücke schlägt, als ich klein war, gab es nur diesen schönen Satz aus der Sesamstraße, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Und das könnte ich jetzt in Bezug auf den Brexit als Erwachsener auch wieder stellen, auch die Frage an Sie. Ich weiß noch, letzte Woche haben wir noch so nebenbei gesagt, über den Brexit wird abgestimmt und dann ist das sozusagen in trockenen Tüchern. Nix da, das wurde abgesagt von Theresa May, nun ist alles schon wieder ganz anders. Ein zweites Referendum ist sogar im Gespräch. Also ganz ehrlich, verstehe noch einer den Brexit und verstehen Sie den? Können wir den überhaupt noch erklären?
Na, erst einmal ist es natürlich interessant. Mitte der Woche war das Thema ständig, alle Sendungen voll und jetzt am Montag ist er schon wieder so weit weg. Also die Schnelllebigkeit der Zeit ist interessant, aber der Brexit, also das, was in Großbritannien passiert, ist natürlich schon so wichtig, dass wir das, selbst wenn, sagen wir jetzt, keine Sensationen die Woche vielleicht zu erwarten sind, trotzdem das im Hinterkopf behalten müssen. Denn es wird die Wirtschaft sowohl auf der Insel als auch hier richtig durchschütteln, wenn das so weitergeht. Also ich glaube nicht, dass unser Grundton letzte Woche war, das wird abgestimmt und das ist dann alles okay.
Nein. Nee, der Grundton war das auch nicht, aber wir haben gedacht, ein entscheidender Schritt wird jetzt getan werden.
In England, in Großbritannien im Augenblick gar nicht sicher an dieser Stelle und das macht ja auch die, sag ich mal, Sorge aus, dass wir ja sehenden Auges vor die Wand fahren. Das zeigt auf der einen Seite, was Populisten bewirken können, indem sie durch Lügen, falsche Behauptungen, Auffangen von Stimmungslagen, die ja auch da sind, real. Ich meine, es gibt ja wirklich viele Briten, die der Meinung sind, weg von Europa, wir brauchen das nicht. Und die hängen ja bis nach China sozusagen, dieser europäische Kontinent mit allen anderen zusammen. Also man hat so eine Distanz dazu. Im Augenblick sieht es nicht gut aus für uns alle. Deutschland ist eine große Wirtschaftsnation in Europa und die Briten sind für uns ein ganz wichtiger Partner. Das heißt, wenn das dann in der Finanzwelt, in der Wirtschaftswelt durcheinander fliegt, das ist wirklich für alle nicht von Vorteil.
Aber ich erinnere, Herr Lochthofen, Entschuldigung, ich gehe mal kurz dazwischen. Ich erinnere mal daran, die eigentliche Abstimmung, das Referendum war am 23. Juni 2016, vor 2,5 Jahren. Es muss doch möglich sein, also auch wenn sozusagen da vieles, wie Sie sagen, auf Lügen aufgebaut ist, wenn ein EU-Land austreten möchte, dass das irgendwie schneller, reibungsloser verläuft.
Ja, wünschen kann man sich das, aber die Interessenslagen sind anders. Das wollen ja auch Leute in London an die Macht, die mit Hilfe des Brexits das nur können. Das heißt, die Theresa May hat ja sicherlich hart verhandelt und hat das bekommen, was zu erwarten war an dieser Stelle. Die Europäer haben natürlich, sage ich mal, kein Interesse, dass Großbritannien zusammenbricht, zumal wir die Folge auch zu spüren bekommen. Aber sie können auch nur bis zu einer gewissen Grenze gehen, sagen, bis dahin. Was verlangt wird auf der anderen Seite, ist ja, dass dieser Extremteil bei den Tories, also bei der konservativen Partei, Recht bekommen möchte. Und das funktioniert eben nicht, wenn man das Ganze auf einem Lügengerüst aufgebaut hat. Und das ist ja der Punkt. Das ist ja nicht die Frage, dass, sagen wir, das nicht geregelt werden könnte. Die Frage ist, sollten wir uns alle gemeinsam, die Europäer, die Briten, unterwerfen einer kleinen Gruppe, die etwas versprochen hat, was so nicht zu halten war von Anfang an. Wenn Sie sagen, ja, das sollten wir machen, damit wir Ruhe haben, ich bin dagegen. Ich bin schon der Meinung, dass wir sagen sollten, bis dahin und nicht weiter. Ich glaube aber nicht, was Sie so leise angedeutet haben, dass ein zweites Referendum jetzt irgendwie realistischer wird. Das ist eine Spekulation. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und in dem Augenblick sehe ich mich schon selber kritisch. Wenn ich mich darüber freue, wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass in Großbritannien viele sich nicht freuen. Das heißt, es ist Wunschdenken im Augenblick und es gibt leider, sage ich mal, keinen Gegenpol in der britischen Politik. Die Labour-Partei, die auch zerrissen ist, einschließlich ihres Vorsitzenden, der für den Brexit ist letztlich, ist kein Gegenpol, was normalerweise in einer Demokratie ja dann da ist. Die wollen nicht in der Mehrheit oder zumindest in einer deutlichen Mehrheit in der EU verbleiben. Und insofern läuft das Ganze Schritt für Schritt und mit Schwung vor die Wand.
Wir harren mal der Dinge, die da kommen, wie man so schön sagt.
Ja, wir können nicht immer anders machen
jetzt. Ihr könnt nur weiter beobachten und kommentieren, wie wir das dann jeden Montag tun.
Und wir haben ja genug unsere eigenen kleinen Geschichten. Schauen Sie mal.
Ja, ich wollte jetzt gerade...
Die Fachstelze geht uns verloren, völlig.
Ja, wir haben eben gerade auch bei der Übergabe drüber gesprochen. Das ist ja schon so ein bisschen, können wir ja gleich gerne mal vorziehen. Das ist schon ein bisschen überraschend und so ein bisschen beleidigte Leberwurst.
Ja, wir haben ja einen Messerstecher aus Ostthüringen, der in Nürnberg ja unterwegs war. Ich meine, die Thüringer mischen sich schon auf merkwürdige Art und Weise in das Weltgeschehen ein, ja.
Wir stellen das mal ein bisschen hinten an, um mal so die Reihenfolge einzuhalten, so nach Prioritäten, Wichtigkeit, das ist ja auch mal subjektiv ein bisschen gefärbt. Aber Sie haben gesagt, Gegenpole sind immer wichtig und Gegenpole haben wir zum Beispiel in Deutschland durch den Föderalismus, durch Bund und Länder und wir reden mal so ein bisschen über den Digitalpakt, weil ursprünglich schien ja alles so gut gemeint zu sein, die Schulen sollen einfach mehr Geld für digitale Ausstattung bekommen, aber vom Bund. Da nun aber Bildung Ländersache ist, müsste man hierfür das Grundgesetz ändern und da macht die Länderkammer nicht mit, die hat das jetzt abgelehnt und an den Vermittlungsausschuss verwiesen. Ich frage Sie jetzt, ist der Digitalpakt jetzt wirklich am Ende nur so eine Art trojanisches Pferd, um das Selbstbestimmungsrecht der Länder zu beschneiden?
Nein, das ist Unsinn. Das ist Propaganda im Augenblick, auch wenn die Ministerpräsidenten von konservativ Söder bis Ramelow links alle dieser Meinung sind. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, das ist ja Mitte der 2000er Jahre passiert, dann hat man ja das Grundgesetz auch mit Hilfe des Ministerpräsidenten aus Thüringen, damals Dieter Althaus, mit viel Kraft so verändert, dass tatsächlich Hilfe von außen seitens des Bundes in die Länder hinein im Bildungsbereich nicht mehr möglich worden ist. Völlig unsinnig, weil zum Beispiel wir als ärmeres Bundesland natürlich sichtbar von vornherein klar auf Hilfen des Bundes angewiesen sein würden. Das ist in Baden-Württemberg, in Bayern vielleicht ein bisschen anders. Aber bei uns war das vollkommen klar. Damals war auch die Finanzlage noch eine andere. Das ist die eine Geschichte. Also das ist ein Märchen, dass das alles sozusagen schon auf dem Berg Sinai vom lieben Herrn Gott an Moses übergeben worden ist und wir daher den Föderalismus haben und die Bildungspolitik nur Ländersache ist. Das ist alles jüngeren Werkes und menschlich gemacht und ich glaube an der Stelle ist schon mal für uns, für die etwas ärmeren Länder, Konstruktionsfehler dabei gewesen. Das war damals aber gängige Politik und man konnte dagegen reden und schreiben, was man wollte. Es ist passiert. Heute darauf sich zu berufen ist nun, sage ich mal, ein schwaches Argument. Das zweite ist natürlich, zwei Jahre lang haben sie geschwatzt und sie sind nicht weitergekommen. Also wenn Sie mich jetzt fragen würden, was ich in den Schulen machen würde, die brauchen das Geld dringend, weil sie natürlich von der Entwicklung abgehängt werden. Mhm. Ich würde sagen, holt euch Lehrer und Gymnasiasten gelbe Westen und macht mal eine Stunde noch vor Weihnachten mal Digitalstunde. Alle in gelben Westen, einmal dazwischen. Das könnte man mal machen und zeigen der Politik, ihr schwatzt, ihr tragt eure Konflikte, eure theoretischen Konflikte auf unserem Rücken aus. Denn was ist denn passiert in der Vergangenheit? Warum macht denn das der Bund? Das machen ja CDU, SPD und die anderen Parteien, mit Ausnahme der AfD und wer auch immer da noch nicht mitstimmt, nicht aus Jux und Tollerei, sondern es ist ja in der Vergangenheit gerade auch in den neuen Bundesländern, in Sachsen-Anhalt, Sachsen, aber auch in Thüringen passiert, dass Mittel, die vorgesehen waren für ganz konkrete Dinge, die der Bund gegeben hat, für den Haushalt ausgegeben worden sind. Im Augenblick ist die Finanzlage ein bisschen besser, da kann man sich das leisten, vielleicht das zu machen. Aber der Bund hat dann festgestellt, wir geben für was Vernünftige, Modernisierung, für Infrastruktur und andere Dinge Gelder und die werden einfach dafür benommen, um Beamte zu bezahlen, weil nicht genug Geld da war in Sachsen-Anhalt oder wo auch immer.
Aber wenn Sie das alles,
das heißt, an der Stelle genau zu sagen, pass mal auf, meine Lieben, wir geben euch Geld, ihr gebt aber auch euer Geld dazu, ihr spart es nicht ein, denn das war auch ein Trick der Bundesländer. Wenn der Bund 100 Millionen, jetzt sage ich mal, für etwas gegeben hat, da haben sie im eigenen Haushalt die 100 Millionen eingespart und für was anderes ausgegeben. Das heißt, es ist unsinnig gewesen, diesen Ländern das Geld zu geben, weil sie es zweckentfremdet haben. Dass das im Bundestag nicht gut aufgefallen ist und dass die Abgeordneten, die ja zu den gleichen Parteien ja gehören, die hier an der Regierung sind zum Teil, aber eben halt andere Meinung vertreten, ich glaube, da ist einiges nachvollziehbar. Und im Augenblick wird das Ganze auf dem Rücken der Lehrer und der Kinder ausgetragen. Und das geht gar nicht. Und da würde ich sagen, so ein kleiner gelber Westenprotest auch in Deutschland würde ganz gut tun, dass die sehr schnell zu einer Lösung kommt.
Vielleicht nochmal eine Nachfrage hier, das, wie Sie es gerade beschreiben, ja sehr schön, das zeigt ja wieder so, das sind ja alles so die Strukturen, an die man ja rangehen muss. Im Grunde ist ja vielleicht wirklich genau das Ding, dass man mal über den Föderalismus auch diskutieren muss, ne? Also Stichwort mal Länderzusammenlegung war ja immer wieder im Gespräch, also Thüringen, Sachsen, das sind die ganz dicken Bretter, ich weiß es, Herr Lochthofen, aber eigentlich müsste man...
Natürlich ist das logisch, nur sage ich jetzt mal, stellen Sie sich vor, ein Thüringer Ministerpräsident, Minister, die alle sind nicht mehr da, es ist irgendwo in Leipzig vielleicht, die Dresdner würden sich vielleicht durchsetzen, in einem gesamten Bundesland, so nach dem Modell des MDR, sage ich mal, ein mitteldeutsches Bundesland. Es ist schon praktisch so, ich sage jetzt mal einfach, weil damit man verständlich ist, was da passiert. Jetzt haben Sachsen-Anhalt und Sachsen und Thüringen zusammen, glaube ich, 12 Stimmen im Bundesrat. Hm? Wenn sie dann sich zusammenlegen, haben sie noch 4, glaube ich. Das heißt, man ist dann völlig unterlegen. Schon allein an diesem Punkt, wenn man das nicht regeln kann, und da müssten ja dann Bayern und Nordrhein-Westfalen auf ganz andere Zahlen kommen. Also ich glaube, das sieht im Augenblick nicht so gut aus.
Ich habe jetzt im Grunde noch die Sesamstraßenperspektive und überlege halt eben nur, wie kann man das ändern und wie kann man auch dafür sorgen, dass schlichtweg zum Beispiel Bildung eben nicht mehr Ländersache ist, sondern Sache des Bundes, Punkt aus.
Naja, ich sage mal, ich habe ja nichts dagegen, dass es Unterschiede gibt auf dem Gebiet. Und Deutschland ist ja bei aller Kritik, die wir auch anbringen müssen, weil die Ausgaben auf diesem Gebiet in anderen Ländern proportional zu dem, was sie leisten können, viel höher liegen. Das heißt also, viele haben das nicht nur in Worten erkannt, dass es wichtig ist, sondern tun etwas. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich, wenn Sie sich weltweit anschauen, sehr wettbewerbsfähig, sehr produktiv. Das heißt also, wir sind nicht nur schlecht, wir produzieren auch eine ganze Reihe guter Spezialisten. Das heißt also, alles würde ich nicht in Frage stellen. Aber es gibt natürlich Stellschrauben, die nachgezogen werden müssen. Und es geht wirklich auf keinen Fall, dass wenn Sie in Bremen zur Schule gegangen sind und dann in Thüringen zur Schule gehen, dass die Kinder fast ein Jahr zurückliegen. Oder da muss schon, sagen wir mal, der Standard ähnlich sein und da muss dann auch eine Durchlassfähigkeit sein für ein Land, in dem man sagt, Mobilität ist ganz wichtig, damit Fachkräfte sich in diesem Land bewegen können. Das kann man auch nicht auf den Schultern in den Köpfen der Kinder austragen. Da muss einfach mehr geschehen und der Bund sollte an dieser Stelle durchaus eine Kompetenz haben, aber nicht allein.
Sie haben die Gelbwesten eben schon ins Spiel gebracht. Wir schauen jetzt mal zum Original wieder nach Frankreich. Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat letzte Woche ein wenig nachgegeben gegenüber den Gelbwesten, indem er Zuschläge auf Renten und Niedriglöhne hat er eben versprochen. Das ist so ein bisschen so, als wenn Gerhard Schröder so seine Agenda 2010, kurz nachdem sie verkündet wurde, schon gleich wieder zurückschraubt, um mal das ein bisschen zu vergleichen. Ist damit die En Marche-Bewegung, die ja so strahlend begonnen hat und Macron an die Spitze gebracht hat, so endgültig ins Stocken geraten und sinkt der Macron-Stern jetzt ganz, ganz schnell oder was wird jetzt passieren?
Naja, ich greife mal ganz kurz zurück. Es gab so viel Begeisterung seinerzeit und viele sprachen von dem großen Idealen, von den großen Werten, die Macron verkündet hat. Und wie langweilig es denn bei uns ist, ja, also schauen Sie mal, was der für große Schritte machen wollte und was der alles tun wollte und so weiter. Und in Deutschland, das sei doch alles langweilig, diese kleinen Tippelschritte, diese Kanzlerin sei langweilig, die hat ja keine Vision und so weiter. Wirtschaftlich, gesellschaftspolitisch steht natürlich Deutschland ganz anders da als Frankreich. Frankreich braucht Veränderungen, weil sie einfach über die vielen Jahre jetzt eine gewisse Stagnation sogar haben. Das hat Macron erkannt. Aber er hat das erkannt als Vertreter einer Elite, wie sie in Frankreich üblich ist, und nicht als jemand, der sagt, hallo, was muss getan werden, damit wir von A nach B kommen. Er hat erstmal seinen Freunden in der Elite erstmal die steuerlichen Erleichterungen geben, den Unternehmen, den Leuten, die da gut daran verdienen. Also das gemacht, was immer gemacht worden ist. Und in Frankreich kommt sowas noch viel schlechter an als in vielen anderen Ländern, sodass das vorprogrammiert war. Und der Visionär landet jetzt als eine richtige Bruchlandung, die er gemacht hat mit seinem Flieger auf der Erde und muss hier jetzt erstmal zu Fuß weiter. Das ist ein Punkt, ich würde jetzt nicht sagen, die ganze Bewegung ist in Frage gestellt, es ist auch seine Wiederwahl in Frage gestellt, sondern wir sehen erstmal, dass es die Realitäten doch andere sind und in Frankreich ist es nicht ganz einfach so zu regieren, weil die Leute auch sehr viel impulsiver sind und an vielen Stellen so ganz anders reagieren als vielleicht in Deutschland oder in der Schweiz. Also insofern sage ich mal, es ist ein heilsamer Prozess hoffentlich und er hat erkannt, er hätte zuerst vielleicht für einen größeren Teil der Bevölkerung etwas machen können, um dann vielleicht später die scharfen Reformen durchzuführen, die auch in Deutschland realisiert worden sind. Es war in Deutschland ohnehin sehr viel günstiger, dass es eine sozial linke Regierung, grüne Regierung gemacht hat. Das heißt, die SPD das Ganze gemacht hat, auch wenn es die Partei zerlegt hat. Es sieht immer nicht so gut aus, wenn jemand aus einer Schicht kommt und aus sozusagen politisch eine Richtung in einem Land vertritt, die ohnehin sehr auf Industrie, auf das Großkapital ausgerichtet sind. Also das heißt, Macron hat eine richtige, man würde sagen, eine Schnauze bekommen. Man kann nur hoffen, er wird jetzt nachdenklich an dieser Stelle. Nicht gut für uns wäre in jedem Fall, wenn Frankreich destabilisiert wird, wenn sich das in eine andere Richtung entwickelt. Es ist einer oder der wichtigste politische und wirtschaftliche Partner bei uns hier in Europa. Also insofern sage ich mal, können wir kein Interesse haben am Scheitern von Macron. Aber es zeigt einfach, wie weit es sozusagen von schönen Reden bis zur Realität ist. Und ich glaube, da ist Deutschland in den letzten Jahren besser gefahren, auch wenn wir nach wie vor eine soziale Schieflage haben, gar keine Frage. Die Reichen sind zu gierig, man muss ihnen auch etwas nehmen, damit da unten nicht ständig politische Prozesse auch passieren, die wir dann mit Verwunderung zur Kenntnis nehmen.
Wenn wir diesen Espresso-Plausch vorbereiten, dann sprechen wir uns vorher mal ab, so Themen, Vorschläge, und ich habe jetzt bewusst ein Thema genommen und das bewusst auch an die vierte Stelle gesetzt, weil immer die Frage ist, wie sortiere ich das, was hat welche Wichtigkeit, und das ist der Anschlag in Straßburg.
Ist in Ihrer Hand.
Ja, ist in meiner Hand, aber ist auch ein bisschen...
Ich auch, ich weiß es ja nicht.
Nee, jetzt geht es um den Anschlag in Straßburg auf dem Weihnachtsmarkt. Ich wollte es nicht als Aufmacher machen, weil ich mich einmal mehr auch gefragt habe. Ich meine, es sind 5 Menschen umgekommen, das ist tragisch, aber ich habe mich einmal mehr gefragt, und die Frage, kann man in schönerer Regelmäßigkeit stellen, wie schaut eine angemessene mediale Berichterstattung aus, ohne sich sozusagen zum Werkzeug derjenigen zu machen, die genau eben diese Angst und Schrecken verbreiten wollen. Und da gab es auch hier wieder einige Reaktionen von einigen Medien, wo so Tickermeldungen sofort am Abend des Ereignisses rüberliefen, möglicher Terroranschlag in Straßburg, wo man schon an den Formulierungen merkt, dass man ja fast schon wieder hofft, dass das nächste große Ding kommt. Und da frage ich auch Sie, wie schaut da eine angemessene Berichterstattung aus und werden wir das irgendwann mal lernen?
Naja, wir sind in einer schweren Situation, wir beide nicht. Wir können uns das leisten, da auch distanziert genug, auch ruhig genug darauf zu reagieren. Aber alle, die mit aktuellen Nachrichten zu tun haben, sind getrieben natürlich sehr stark. Und auch Teil einer Aufregungsmaschinerie, die sehr schnell in Gang kommt. Das betrifft aber nicht nur jetzt Terroranschläge, das betrifft Unwetterkatastrophen, das betrifft auch andere, Geschichten, wo man sagt, da tut sich die Erde im weitesten auf. Natürlich gibt es auch eine Abstumpfung an dieser Stelle, dass viele Leute sofort abschalten, sagen, das habe ich jetzt nun dutzendfach seit 9-11 gehört. Wir sind sehr leicht kalkulierbar, also diese offenen Gesellschaften mit ihrem Medienbetrieb, das heißt, wenn man das schlau genug einstellt, dann wird darüber schon berichtet, und da wird die Sache natürlich immer auch gefährlicher und größer, weil sehr viele sehr viel berichten, ohne im Detail was zu wissen. Das war ja bei dieser Geschichte genauso. Das heißt also, man hat schon sehr schnell die Kameras dahin gebracht, ohne dass man genau wusste, was überhaupt passiert. Am Ende war es ein Anschlag offensichtlich. Man ist jetzt eine Woche später so auf dem Level, dass man sagt, ja, der Mann hat schon irgendwas mit Terror zu tun. Wenngleich die Verbindung zum IS, der ja gerne auf diese Art und Weise für sich PR macht, ja auch sehr locker zu sein scheint. Also es ist etwas, was wir bedauern können, analysieren können und auch nur appellieren können, sich etwas zurückhaltender dazu zu äußern und nicht so in diesem Staccato-Stil. Aber ich sehe da im Augenblick nicht viel Chancen, dass das tatsächlich passiert. Also im Prinzip haben alle Sender das Gefühl und auch im Netz, man muss da ganz nah dran sein, und dann wird eben halt auch Raum gefüllt mit langen Geschichten, wo man nicht viel Substanz hat an Fakten. Das ist halt auch ein Stück unseres Zeitgeistes. Appellieren, ja, aber ich glaube, da passiert nicht, sagen wir, so viel. Ich bin jetzt mal fast zynisch und sage, wenn dieser Ostthüringer, der da in Nürnberg unterwegs war, ein offensichtlich Obdachloser, was wusstest du, aus welchen Gründen Frauen mit Messern angegriffen hat. Ich meine, das ist ja alles pervers, wir brauchen uns darüber nicht unterhalten. Wenn er dabei noch Allah ist groß geschrien hätte, dann wäre er weltweit rausgekommen. Das heißt also, wir sind sehr kalkulierbar, durchschaubar in dieser ganzen Geschichte. Ja, das heißt also, wir nehmen auch alles, was mit Terror ist, sehr, sehr überdimensioniert auf. Ich würde mal sagen, viele von denen, die da in den letzten Jahren für diese schrecklichen Anschläge gesorgt haben, sind ganz einfache Kriminelle, die hier eine Möglichkeit sehen, aus ihren persönlichen Frustrationen und Situationen herauszubrechen und da noch eine ganz große Nummer abzuliefern. Wie wir insgesamt, sage ich mal, den IS auch zu weit und zu groß dämonisiert haben, das ist eine Räuberbande, das gab es in der Geschichte immer, die unterwegs ist, mordet, die Menschen umbringt, die plündert, die zerstört. Und wenn wir das immer alles noch ideologisch aufladen, das sei der große Islam und das sei das und dies, dann machen wir das alles viel größer, als es ist. Also insofern würde ich sagen, auch da ein Stück zurückrudern und sagen, hallo, das ist jetzt nicht nur alles große Konflikt, Kulturkrieg zwischen Ost und West und Islam und Christentum und was haben wir, das ist alles Unsinn. Dazwischen sind sehr viele Kriminelle, die einfach sozusagen ihr Geschäft da betreiben. Und insofern würde ich das auch versuchen, etwas sagen wir, tiefer zu hängen.
Wenn wir eine Zeitung wären, und Sie waren ja jahrzehntelang Zeitungsmacher, dann wären wir jetzt so am Ende der Zeitung angekommen unter der Rubrik Vermischtes, die aber natürlich auch mal ganz wichtig ist für die Leser oder jetzt für die Hörer und Hörerinnen. Und Sie haben es eingangs schon gesagt, das Thema Bachstelzen-Kaffee, ja. Das ist scheinbar ein kleines Thema, aber ich wette, das
muss
ist ein richtig...
Muss man den Weimarern sagen, die dann vielleicht uns am Abend hören, dass es hier ein
definitiv, Ausflug, also das ist ein Thema... Genau, erklären Sie kurz mal den Weimarern, warum das Bachstelzen-Kaffee für die Erfurter so besonders ist.
Na, ob für alle Erfurter weiß ich nicht, aber es gibt mehrere Generationen, auch in den 90er Jahren. Die Jugend ist aufs Fahrrad gestiegen und ist ein Stück der Gera entlang geradelt durch Parks und schöne Landschaften. Und dann kam ein schönes kleine Kneipe, wie sie dort war. Und dann hat man im Sommer draußen gesessen, hat Bratwurst gegessen vielleicht oder Eis. Also es gehört einfach zum Lebensgefühl vieler Thüringer, wie es früher die Flora war, die hat man jetzt so weggehauen, ja, da sind ja Wohnungen hingekommen. Also es gab so immer in so einer Stadt, wie in Weimar sicherlich es auch, das gibt mehrere Punkte, die mit Jugend, mit Lebensgeschichte auch zusammenhängen. Und insofern ist die Bachstelze auch emotional sicherlich für viele, sage ich mal, doch ein wichtiger Punkt, wo man sofort zuhört, wenn da irgendetwas passiert. Und was jetzt passiert, ist sehr unappetitlich.
Ja, was denn sonst? Wir müssen es vielleicht mal nachreichen, auch für die Weimarer. Also jahrzehntelang war die Bachstelze im Familienbetrieb. Dann gab es aber einen Eigentümerwechsel und es gab eine Spitzenköchin, die das übernommen hat. Und auf einmal wurde aus einer, ich sag mal, dörflichen Ausflugsgaststätte ein Fünf-Sterne-Restaurant. Und das passte vielen Dorfbewohnern nicht so richtig. Es klingt so ein bisschen jetzt wie ein Märchen. Aber dann gab es jetzt, das können Sie vielleicht besser nacherzählen, eine Anzeige, und wegen Hygienemängeln, dem ist man nachgegangen und das kann man jetzt offiziell auf der Stadtseite nachlesen, also welche gastronomischen Einrichtungen Hygienemängel haben und da stand jetzt eben plötzlich die Bachstelze. So ist das Ganze hochgekocht und so begann eigentlich die mediale Berichterstattung.
Naja, ich sag mal, meine Schwiegermutter sagte ihren Kindern bei Zeiten, den Neid der anderen muss man sich verdienen, ja. Das heißt, die Besitzerin dieses Ausflugslokals ist medial gut vertreten, im Fernsehen, ist sehr unterhaltsam, also ist auch jemand ein freundliches Gesicht, was für Erfurt und für Thüringen natürlich auch mitspricht. Also selbst die Weimarer werden es beim Rumzappen auch gesehen haben, dass man da nicht umhin kommt. Dass es da den einen oder anderen gibt, dem das nicht gefällt, das ist sicherlich so. Und natürlich jemand, der jahrelang jetzt nicht dort war und plötzlich mit dem Fahrrad da vorbeifährt und feststellt, dass es eine ganz andere Gaststätte draus geworden ist, als er früher in seiner Kindheit das kannte. Da mag auch viel Diskussion dabei sein. Nun sind wir keine kleine Stadt, das heißt, muss für alles auch einen Platz geben. Und insofern war es sicherlich gar nicht so schlecht, dass wir sowas hier in Erfurt haben, obwohl es an der Stelle vielleicht auch ein nettes Ausflugslokal, herkömmlichen Sinne, weiterhin gut gefallen hätte den meisten. Also ich will mich auch nicht in die Tiefen sozusagen der Auseinandersetzung im Augenblick vertiefen oder da tiefer. Man kriegt ja nicht so richtig 100% mit in der Berichterstattung, also zumindest ist es mir nicht gelungen, was da wirklich, sagen wir mal, gravierendes, ernstes passiert ist. Ich glaube, irgendwo ein Kühlschrank ist ausgefallen, einer von 5 oder 6 und der wurde nicht sofort repariert und das hat man nur zum Anlass genommen, da vielleicht auch zu stänkern. Also ich würde sagen, sind alle nicht gut beraten im Augenblick. Es sieht ja so aus, das Restaurant als Ausflugslokal fällt jetzt völlig aus, ja. Es wird nur noch Eventküche geben und Kurse dort. Wer da sich da rangehangen hat an diese ganze Geschichte, die Behörden waren nicht gut beraten, das so zu machen. Es fällt richtig auf, was da passiert ist. Und den Beweis dafür, dass es notwendig war, diesen Aufwand so zu betreiben, den ist man uns eigentlich als Öffentlichkeit schuldig geblieben. Also insofern sehe ich im Augenblick doch eher die Situation, da wird jemand schikaniert. Und am Ende haben wir alle das Nachsehen. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der alle 14 Tage in die Baststätte gegangen ist. Ich war dort, habe mir das angeschaut und bin durchaus auch nicht uninteressiert gewesen an dem, wie es sich verändert hat. Ich glaube, da haben wir sind ja keine große Großstadt Erfurt und Weimar, wissen wir, ist ja noch ein bisschen kleiner. Wir sollten froh sein, wenn hier etwas passiert, was, sage ich mal, in der Stadt wie Berlin vielleicht auf dem Prenzlauer Berg möglich ist. Und insofern glaube ich nicht, dass wir gut damit fahren, was jetzt an Konfliktpotenzial da hochgespült worden ist. Wenngleich, es ist ein Restaurant unter vielen, man sollte vielleicht das Ganze auch nicht ganz so heiß kochen.
Herr Lochtruf, wir sind jetzt schon auf der Sportseite und am Ende unserer medialen Zeitung angekommen.
Wir arbeiten ja wirklich ein hartes Programm.
Ja, und ich weiß, Sie sind offiziell nicht der größte Fan von Fußball, aber weil Sie ja ein guter Journalist sind, gucken Sie natürlich auch mal zu Rot-Weiß Erfurt.
Es ist auffällig, dass Sie Rot-Weiß Erfurt in jede Sendung versuchen reinzubauen.
Ja, das ist die Möglichkeit,
wenn man... bin ich mir da einig, über das Jahr gibt es da höchstens zweimal einen Anlass, ernsthaft darüber zu reden. Aber gut, machen Sie
Wir haben, glaube ich, einmal ernsthaft darüber geredet und heute das zweite Mal ernsthaft. Also es ist jetzt bekannt geworden vom Insolvenzverwalter, dass es noch 3 Jahre dauern wird, das Insolvenzverfahren. Aber die wichtigste Meldung ist, ab 1. Januar wird es eben kein privater Verein mehr sein, sondern die Profimannschaft wird ausgegliedert in eine sogenannte GmbH-Kapitalgesellschaft. Ist das, also Sie verfolgen das ja auch, also denken Sie, das könnte es jetzt sein, jetzt kommt wieder mehr Geld rein, jetzt kommen die Sponsoren, die dann auch besser mitreden können?
Naja, es wird zumindest transparenter. Man hofft zumindest, also Fußball- und Boxvereine haben so ihr spezielles Verhältnis zu diesen Dingen. Wenn alles gut geht, interessiert es niemanden, wie das Geld zusammenkommt. Wenn es natürlich so eine Krise ist wie in Erfurt, dann schaut man genauer hin. Ob das tatsächlich eine Lösung ist, vermag ich nicht zu sagen. Ich bezweifle es auch eher. Im Augenblick gibt es ja nun wirklich keinen Grund, so mit Begeisterung Geld in Rot-Weiß zu stecken. Also das werden die Fans anders sehen, weil es gibt da immer wieder Aktionen, die zur Rettung beitragen sollen. Aber da geht es ja doch um ordentliche Summen. Und ich würde mal sagen, der sportliche Erfolg ist nicht so und das ganze Umfeld ist nicht so, als dass man hier in Erfurt sagen muss, oh, jetzt toll, das macht jetzt Spaß. Schauen Sie sich mal, es gibt ja einen zweiten Verein in dieser Regionalliga Nordost, oder wie die heißt.
Die heißt so.
Der ja genau in die gleiche Situation gekommen ist. Die haben wirklich gezeigt, dass sie verstanden haben, dass das nicht gut ist, dass sie in dieser Liga spielen. Und die spielen jetzt von der Spitze her die ganze Zeit sehr gut. Ja, gemessen an dem Standard natürlich in so einer Liga. Erfurt ist da eher weniger überzeugend.
Na Moment, also, Moment, steht an dritter Stelle und zuletzt hat man ja Sieg für Sieg eingefahren.
Die dritte Stelle reicht die zum Aufstieg
auch. Die reicht nicht zum Aufstieg, Sie haben natürlich recht, es ist die goldene Ananas.
Jetzt rede ich mit dem Fan. Der Fan kann ja natürlich an dieser Stelle nicht objektiv sein. Das ist so, wie wenn Sie sich streiten, Rolling Stones und Beatles-Fans. Ja, da kommen seltsamste Argumente zustande, ja, also wenn man sowas betreibt. Nein, das muss man jetzt etwas distanzierter sehen und sagen, erstens muss richtiger, guter, sportlicher Erfolg, ein überzeugender Erfolg her. Man hat ein schönes Stadion, das war die Begründung, warum man das Stadion mal gebaut hat, weil man so eine tolle Mannschaft hat. Nun ist die Mannschaft nicht toll geworden, sondern schlechter geworden an dieser Stelle. Und ich hoffe natürlich, weil die Stadt und die Region ja groß genug ist und weil eine gute Fußballmannschaft natürlich auch für eine Stadt gut ist. Schauen Sie mal, es gibt Städte, die sind viel größer und die leben nur vom Image einer Fußballmannschaft. Wir leben Gott sei Dank von vielen anderen Dingen auch noch mit. Also schauen Sie mal unseren schönen Weihnachtsmarkt an. Aber auch da haben wir ja Probleme in Erfurt. Ganz typische Erfurter Probleme, ja. Der Mittelaltermarkt soll abgeschafft werden. Wir haben gerade mit dem Gesamtpaket Weihnachtsmarkt, haben wir dieses Ranking zumindest für Deutschland gewonnen. Mhm. Und das Erste, was wir da beschließen, ist die Abschaffung einer der attraktivsten Punkte, den wir jetzt gerade haben. Ich meine, das sind typische Erfurter Regelungen, eigentlich bei der Bachstelze ein bisschen ähnlich und bei Rot-Weiß auch nicht viel anders. Das heißt, wir sind manchmal etwas erfolgsverwöhnt und dann stolpern wir über die eigenen Füße. Und genauso ist bei Rot-Weiß. Ich hoffe, dass die neue Konstruktion dem zuträglich ist. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir hier tatsächlich nach diesem Gemurkse und Gewürge vieler Jahre tatsächlich dazu kommen, dass irgendjemand, wie in Jena ist es ja wohl so, dass da jemand richtiger Sponsor im Hintergrund ist ein Belgier, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, Sie sind gut dafür informiert, dass Sie immer sagen, Sie interessieren sich nicht so für Fußball.
Ja, ich interessiere mich jetzt nicht speziell für Fußball, aber ich beobachte natürlich aus dem Augenwinkel auch, was da passiert. Das gehört zum Journalismus dazu. Und da sage ich mir, sowas sehe ich im Augenblick in Erfurt nicht. Wir haben eine andere Wirtschaftsstruktur als Jena. Es könnte sein, Herr Hocke, Sie werden enttäuscht und das Gewürge geht erstmal ein Stück weiter.
Also ich möchte an dieser Stelle nochmal klarstellen, erstmal bis hierhin vielen Dank, Herr Lochthofen, dass ich kein Fan von Rot-Weiß bin, bestenfalls wohlwollender Beobachter oder kritischer
Beobachter.
So ein bisschen Sympathie, aber...
Wenn Sie hier nach vorne bringen, das Thema Rot-Weiß, also glauben Sie mir, befragen Sie mal Ihr Herzchen, es ist ein bisschen mehr als nur Wohlwollen.
Fragen Sie meine Freunde, die sehen das anders. Ich bedanke mich erstmal...
Haben Sie einen Schal?
Habe ich nicht. Oh, wirklich nicht.
Dann Fans, schickt ihm einen Schal, er macht hier viel PR für den Rot-Weiß.
Herr Lochthofen, ich bedanke mich für das Gespräch und kommen Sie gut durch die Woche und wir sprechen uns wieder.
Wir sprechen uns nächste Woche Montag wieder, ja?
Ja, wir haben jetzt eine Verabredung.
Das haben wir jetzt unseren Zuhörern versprochen. Also Herr Hocke, Sie stehen auf.
Ich stehe auf an der Stelle, auch zu Heiligabend, und ich verspreche Ihnen, Rot-Weiß wird dann kein Thema sein.
Und Silvester?
Das werden wir dann nächste Woche ausverhandeln.
Aha, Sie fahren so wie im Nebel, auf Sicht, ja. Okay, na dann schauen wir uns mal an. Ich wünsche unseren Zuhörern natürlich auch eine vorweihnachtliche Woche. Ich hoffe, die meisten haben schon ihre Geschenke rein und werden nicht mehr rumgehetzt.
Herr Lochthofen, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss, auf Wiedersehen.